Ich beginne den Vortrag heute Morgen mit einem Lesen einiger kurzer Absätze aus Huntemann, der verlorene Maßstab, ein lesenswertes Buch auf dem Gebiet unseres Themas. Um noch einmal zu zeigen, dass es sich um Fragen handelt, die hier von vielen gestellt werden, die noch vielerorts ungeklärt sind. Ist Beethovens Musik christlich oder unchristlich? Können wir die Melodien von Mozarts Zauberflöte auch in oder zu einem Gottesdienst hören? Warum sollte man nicht an einem christlichen Männersonntag in Anführungsstrichen, den preußischen Präsentiermarsch aufspielen lassen? Was sagen wir als Christen zu Picasso? Sollen Christen auf der Akropolis zu Athen vor Ehrfurcht die Schuhe ausziehen? Hat die Kirche eine Kulturaufgabe? Gibt es eine christliche Kultur? Und worin würde sie sich von der heidnischen Kultur unterscheiden? Wenn Christen sich nicht in ein geistiges Ghetto schutzsuchend zurückziehen wollen, dann werden sie mit Kultur, mit Kunst und Wissenschaft konfrontiert. Ja, es stellt sich die Frage, ob und wie weit Christen selbst in der Wissenschaft und in der Kunst aktiv dabei sind. Denn Christen werden doch auch Wissenschaftler und Künstler sein können, dürfen und vielleicht auch, wenn sie Gabe und Beruf haben, sein müssen. Wie werden sie es sein? Warum werden sie es sein? Und auf welche Weise werden sie es anders sein, weil sie Christen und eben nicht Heiden sind? Wie existiert ein Christ, der Freude an der Malerei hat oder der sich gern als Bildhauer verwirklichen möchte? Also, welches Verständnis von Kultur hat die christliche Gemeinde? Wir haben ein Problem. Auf dieses Problem wollte ich gestern Abend hinweisen. Nur zunächst auf die Tatsache eines Problems, noch nicht auf Lösungen, beziehungsweise auch noch nicht auf eine Klärung der Frage selbst. Welches sind nun zunächst die Gründe dafür, dass wir ein Problem haben? Wie ist es dazu gekommen? Warum sind noch so viele ungelöste Fragen da? Ein Grund liegt darin, dass unsere Theologen noch nicht genügend Hausaufgaben gemacht haben. Wir haben noch sehr viel unaufgearbeitetes Material, noch sehr viel unerledigte Fragen. Und zum Teil dreht man sich im Kreis, beziehungsweise schreibt man ab, was ein anderer geschrieben hat, bewegt sich einfach auf der Stelle. Stößt nicht vor in Gebiete, die noch nicht erreicht wurden. Das wurde mir deutlich einmal, als ich einen Artikel von einem holländischen Theologen las, in dem er bemerkte, wir haben ja eigentlich nicht eine Theologie der Ökonomie. Wenn Sie mal ein Büchlein über Glaubenslehre oder gar Dogmatik eingesehen haben, ich glaube, Sie haben dort nicht in der Liste, im Inhaltsverzeichnis, auch das Gebiet Ökonomie gefunden. Normalerweise treffen Sie folgende Themen an. Lehre von Gott. Vielleicht auch Lehre von der Heiligen Schrift. Ganz gewiss Lehre von Jesus Christus. Lehre vom Heiligen Geist, wahrscheinlich. Zwar nicht immer der Fall. Lehre vom Menschen, natürlich. Lehre von der Sünde, vielleicht im Rahmen des Themas Lehre vom Menschen, vielleicht auch separat behandelt. In einigen solcher Bücher würden Sie vielleicht eine Lehre von der Gemeinde finden. Das war auch ein Thema, das lange Zeit vernachlässigt war. Dann aber wird's kritisch. Was ist die Beziehung der Gemeinde zur Welt? Was hat die Gemeinde zum Staat? Oder dem Staat zu sagen. Ein weiteres Thema, das man wohl anfindet, oder antrifft, Lehre von den Engeln oder auch bösen Geistern. Und ich staunte, als ich an der Bibliothek der Freien Evangelisch-Theologischen Akademie arbeitete. Ich hatte eine Zeit lang mitzuarbeiten und dann später ganz besonders die Dogmatik habe ich geordnet. Und dann fiel mir auf, wie viel Schrifttum, ich weiß nicht, wie das kam, aber irgendwie stand die Akademie in Verbindung mit Leuten, die viel von den letzten Dingen wussten bzw. gelesen hatten. Es waren wenigstens sehr viele Bücher über das Thema die letzten Dinge. Das heißt, was steht uns noch bevor? Was dreht sich alles um das Thema Jesus Christus kommt wieder? Darüber ist sehr viel geschrieben worden. Aber wo sind die Themen Kultur, wie Huntemann sagt, Christ und Staat, Christ und Geld, Ökonomie, wo ist das Thema Krieg? Es gibt einige Richtungen, die haben solche Themen aufgearbeitet, zum Beispiel die Mennoniten. Die haben schon von jeher dies als ein Glaubensbekenntnis gehabt, andere aber nicht. Es sind verschiedene Themen, die noch unaufgearbeitet sind. Wir haben also einige Lücken und in unserer Zeit fehlt uns dringend eine Theologie der Technik. Es sind einige, die sind dabei zu arbeiten an dem Verhältnis Bibel- und Naturwissenschaft. Und erfreulicherweise gibt es in den letzten Jahren da schon einiges. Aber auch da handelt es sich meistens um Monographien, das heißt Einzelbeiträgen. Glücklicherweise finden sich viele wissenschaftlich Denkende da, sind noch Meinungsverschiedenheiten, aber manche finden sich schon. Aber es fehlt an einer Einordnung dieses Themas in die ganze Thematik. Wie verhält sich das Thema, zum Beispiel Bibel- und Naturwissenschaft, zu anderen Themen, damit es eingeordnet werden kann in die ganze Glaubenslehre? Denn die Bibel ist ein Buch. Ja? Alle Themen sind in der Heiligen Schrift verwoben. Die werden nicht getrennt behandelt. Sie sind geschichtlich und schriftlich, das heißt in den verschiedenen Beiträgen, verschiedener Schriftsteller, sie sind verwoben und jeder nimmt Bezug auf etwas anderes, das geschrieben steht oder immer wieder geschieht das. Uns fehlt eine Theologie der Sprache. Unsere Sprache leidet heute unter der Flut von Bildern. Das ist ein Gebiet für sich wiederum. Uns fehlt eine Theologie der Geschichte. Theologen wie Pannenberg und andere machen sich dran. Wir haben Leute wie Moltmann gehabt, die sich mit einer Theologie der Hoffnung, der Zukunft befasst haben. Das sind geschichtliche Beiträge. Aber der christlichen Gemeinde, das heißt der Gemeinde von bibeltreu sein wollenden, fehlt eine biblische Schau von der Geschichte. Was ist Geschichte? Und so weiter. Wenn wir Lehrer unter uns hätten, die würden das merken, dass hier ein Manko ist. Manche Lehrer oder manche, die im Beruf stehen, tappen hier im Dunkeln. Sie möchten sich als Christen irgendwie in Verbindung sehen mit anderen Christen. Wir möchten wissen, wo stehe ich? Vielleicht überrascht es Sie, wenn ich Ihnen mitteile, dass ich selbst in meinem Beruf lange nicht wusste, wo bin ich in der Bibel. Ich meinte, ich war ein Missionar. Ich arbeitete in Deutschland, evangelistisch und so weiter. Mal tat ich dies, mal tat ich das. Mein Kalender erfüllte sich durch Einladung und so weiter. Und ich habe mich lange gefragt, wo steht das in der Bibel, was ich tue? Wo gibt es so einen? Und ich musste ringen, ich musste fragen, was ist das, was ich tue? Wie soll ich das nennen vor Gott? Wie soll ich das studieren? Ich will da ein Selbstverständnis bekommen in meiner Arbeit. Ich will nicht einfach so in die Gegend herum vorstoßen. Ich will wissen, wer ich bin und warum ich etwas tue und wie ich es tun soll. Und das kam zu einer Krise, als noch einige Kollegen ähnliche Fragen stellten. Es ging um Organisationsfragen. Und dann merkten wir, aha, hier sind Dinge, die noch nicht erledigt sind. Hier müssen wir arbeiten. Ein weiterer Grund für unser Problem liegt in der Geschichte. Nicht nur darin, dass wir noch Theologie aufzuarbeiten haben, sondern in der Geschichte, in der Entwicklung selbst. Zum Beispiel in der Reformationszeit. Manche unserer Probleme rühren dorther. Es wurde sehr viel geklärt in der Reformationszeit, aber auch dort blieb manches ungeklärt und wir haben dieses geerbt. Die Reformatoren selbst waren sich nicht ganz einig in dem Verhältnis des Christen zum nichtchristlichen Bereich. Zunächst einmal war nicht ganz geklärt, was ist christlich. Vielleicht, dass man nicht länger im Rahmen der alten Kirche weitermachen konnte, das war klar. Aber man war sich nicht einig, in welchem Maße sollen wir uns distanzieren, in welchem Maße kann man auch mitmachen. Und dann erledigte sich die Frage zum großen Teil von selbst, sie wurden einfach rausgeschmissen. Und dann mussten sie etwas Neues machen. Andere gingen dann aber noch weiter, zum Beispiel die sogenannten Schweizerischen Brüder von Zürich, und die sagten, nein, wir wollen neutestamentliche Gemeinde gleich bauen. Und die anderen sagten, wir können das Modell, das wir bisher gehabt haben, schon gebrauchen, nur mit anderen Vorzeichen. Und so ging es weiter. Und dann kam die Frage Christ oder Kirche und Staat. Zwingli hat eine bestimmte Auffassung gehabt. Er meinte, der Staat und die Kirche müssten zum großen Teil ein Eingebilde sein. Und in Zürich wurde die Reformation wohl durchgesetzt durch den Stadtrat. Eigentümlich für uns heute. Luther hat die Auffassung, dass es zwei Reiche gibt. Die Kirche, das ist ein Reich Gottes, und der Staat, das ist ein anderes Reich. Der Christ, er zieht einen Anzug an, wenn er in die Kirche geht. Wenn er nach Hause kommt und es wird Montag, dann zieht er seinen Arbeitsanzug und dann ist er etwas anderes. Und so besteht die Möglichkeit der Schizophrenie mit der Zeit. Der Anstoß von Luther war gut. Der ging etwas weiter als der von Zwingli. Aber es war noch nicht genug. Es war noch in jenen Tagen noch nicht genügend durchdacht. Luther hat glücklicherweise manches im Ansatz sehr schnell erkannt. Aber es fehlte an Ausgearbeiteten. Und das hat Calvin dann später getan. Leider nicht ganz in den Fußstapfen von Luther. Aber er hat dann gründlichere Arbeit geleistet. Manche haben dann Luthers Ansätze verdreht. In der Folge in der nächsten Generation oder in folgenden Generationen hat man gezeigt, dass die lutherische Theologie sich gewandelt hat. Und dass da manches schiefgelaufen ist, auch natürlich durch den Rationalismus, die Aufklärungszeit kam und so weiter. Und dann musste man wieder zurückschrauben, das war nicht so einfach. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir versucht, noch das Erbgut der Täufer mit einzubauen. Man hat da manches neu entdeckt und man begegnet sich neuerdings vielfach, auch in der Eschatologie, das heißt eine Lehre von den letzten Dingen. Man hat Israel wiedererkannt und so weiter. Das hatten Leute wie Blumhardt schon eingesehen, dass es da etwas anderes gibt, als was die normalen Theologen sagen. Also, Gewisses ist wieder zurechtgeschoben worden, aber noch nicht genügend. Und besonders im Dritten Reich hat man die gewisse Ansätze bei Luther missbraucht in der Judenverfolgung und so weiter. Da haben wir Dinge geerbt, die sehr unglücklich gewesen sind. Und bis heute ist dieses Erbe nicht geklärt. Calvin, die Reformierten und die Puritaner und die amerikanischen Pilger, das sind alles, die gehören alle zum reformierten Lager. Wir unterscheiden jetzt für dieses Zweck täuferisches Gedankengut, lutherisches Gedankengut und reformiertes Gedankengut. Die überlappen. Sie wollen alle das Evangelium von Jesus Christus verkünden. Aber in der Anwendung, in der Auswirkung, sieht es etwas anders aus, besonders punkto Verhältnis Christ und Welt. Die Reformierten also, Calvin, die deutschsprachigen Reformierten, die englischsprachigen, die Puritaner hießen, und die amerikanischen Pilger, diese betonten die Herrschaft Gottes im Staat. mit starker Anlehnung an das Alte Testament. Das kommt daher, dass man in diesen Kreisen nur einen Bund sieht durch die ganze Heilige Schrift. Der neue Bund, von dem Jesus spricht, ist nur eine neue Auflage des alten Bundes. Und von daher hat man schnell einen Bezug zum Alten Testament und sieht sich auch legitimiert, Modelle aus dem Alten Testament zu übernehmen. Und jetzt kann man verstehen, warum die Puritaner bzw. reformierte Leute dann einen christlichen Staat aufstellen konnten, zum Beispiel auch in Genf. Ja? Das war von dort her möglich. Nur lief man da in neue Schwierigkeiten, wenn jetzt nicht alle christlich sind in diesem Staat, was dann? Das war übrigens auch das Problem der Mennoniten in Südrussland. Sie bekamen als Benennung, als christliche Benennung, die Genehmigung, sich dort anzusiedeln. Aber als sie dort ankamen, waren sie eine politische Enklave. Sie waren nicht nur eine christliche Benennung, eine Kirche. Sie waren eine politische Einheit. Jetzt mussten sie Schulzen haben, beziehungsweise Bürgermeister. Jetzt musste geklärt werden, ein Mennonit, wann ist er Bürger, wann ist er Christ? Ja? Diese Dinge, dieses Verhältnis, denn das klafft sehr schnell auseinander, wenn junge Leute nicht in den Fußstapfen der Eltern folgen, sie wollen der Kirche nicht beitreten und so weiter. Was sind sie denn? Sind sie noch Mennoniten oder nicht? Da fehlte eine Theologie, das heißt eine biblische Schau von einmal Staat. Was ist Staat? Was sagt die Bibel zum Begriff Staat? Auf der anderen Seite, was ist Gemeinde? Und zum Dritten, wie ist das Verhältnis der beiden zueinander? Also die Reformierten sahen hier sehr stark, dass Gott im Staat zu herrschen hat, die Christen haben im Staat zu bestimmen, wenn sie die Möglichkeit haben, und der Staat muss ganz bewusst christlich dirigiert werden. Luther betonte ebenfalls die Herrschaft Gottes im Staat, sah die Regierung aber mehr so, wie sie war, das heißt in ihrer Unabhängigkeit, als Instrument dieser Herrschaft Gottes. Gott herrscht einfach. Und das wird er schon wissen, wie er das zu machen hat. Die Christen müssen da nicht besonders ganz bewusst da hineinwirken. Das ist ein Bereich für sich. Und trennte in stärkerem Maße zwischen Staat und Kirche. Auch wenn letztere, das heißt die Kirche, fast das ganze Volk umfasste. Für die Täufer war die große Kirche böse. Sowohl die katholische als auch die reformierte oder die lutherische. Alles, was nicht wirklich rein biblisch war, war böse. Einschließlich auch der Staat. Der Staat war böse. Die ganze Welt war böse. Wer nicht Christ war, war in einem anderen Lager, und das war alles ein Lager. Es war die Welt, die verpönte, die von Gott verachtete und verurteilte Welt. Auch der Staat war böse. Gehörte zu einer Welt, aus der man durchs Evangelium zu Jesus Christus und in die wahre Gemeinde gerufen war. Aber das Problem ist noch älter als die Reformation. Und jetzt zitiere ich aus Duvernoy, vielleicht hat der eine oder andere schon von ihm gehört, ein Schweizer, der sich sehr stark mit Israel befasst hat, hat ein Buch über Mose und die Auswirkungen in der Kultur Israels und dann auch darüber hinaus geschrieben. Und zu diesem Buch hat Professor Flusser von der Hebräischen Universität in Jerusalem ein Vorwort geschrieben. Und was er hier schreibt, finde ich sehr interessant. Pastor Duvernoy zeichnet in diesem Buch den Wesensgrund Moses und die einzigartige Größe der Tora nach. Tora ist das Gesetz im engeren oder im weiteren Sinne, einfach das Gesetz des Alten Testamentes. Speziell die fünf Bücher Mose, die Größe der Tora nach, die mehr als eine gewöhnliche Quelle für die Kultur und Zivilisation darstellt. Früher waren die Bibel und die klassische Bildung Gegensätze und standen unaufhörlich in einem Spannungsverhältnis zueinander. Die Bibel wurde niemals in den klassischen Unterricht aufgenommen, sondern blieb eine religiöse Quelle, eine Glaubensgrundlage für die Christen. Diese Tatsache wurde bereits im Jahre 550 von Cassiodor beklagt, der aber bei seinem Versuch scheiterte, eine christliche Universität zu gründen. Es war also nicht möglich in jener Zeit, wegen des Konsenses, das heißt der allgemeinen Auffassung zwischen Christentum oder Bibel und Welt, ist eine Kluft da. Und diese unter einen Nenner zu bringen, das heißt die Herrschaft Gottes hinein ins Leben zu bringen, trotz einer Staatskirche, ja, war nicht möglich. Die Haube war da, aber die wahre Integration war dennoch nicht da. Diese Tatsache wurde bereits im Jahre 550 von Cassiodor beklagt, der aber bei seinem Versuch scheiterte, eine christliche Universität zu gründen, an der man sowohl die Bibel als auch die Autoren der klassischen Antike hätte studieren können. Wäre er erfolgreich gewesen, die Geschichte hätte sicher einen anderen Lauf genommen. Nämlich die europäische Zivilisation hätte tiefere Wirkungen gezeitigt, wäre fester verwurzelt und menschlicher geworden. Diese Kluft ist mir mal zu Bewusstsein geführt worden, als ich in Berlin auf einer Freizeit von Studenten zu sprechen hatte. Und als wir so im Kreis saßen und diskutierten und einer ein Votum gebracht hatte, erinnerte ein anderer Student ihn daran und sagte an eine Situation und sagte, wir kommen ja aber alle vom Griechentum her. Als Ausländer waren mir diese Dinge fremd. Aber immer wieder ist mir während meiner Aufenthaltszeit von etwa 15 Jahren in Deutschland, ist mir das klar geworden, das deutsche Bildungswesen und zum großen Teil auch das schweizerische, fußt sehr stark im alten Griechentum. Es ist zwar christlich übertüncht, aber in der Tiefe ist es griechisch in ihrer Denkweise. Man lese nur einmal etwas über Humburg und andere. Ist es Humburg? Nein. Humboldt. Humboldt, ja. Man vergisst, dass die Bibel eine Quelle für die Kultur und Zivilisation und nicht nur für die Religion ist. Dieses, was ich gestern Abend meinte, steht in der Bibel nur Evangelium. Ja? Oder wird auch zu anderen Gebieten als nur zu unserem geistlichen Verhältnis zu Gott etwas gesagt. Sagt die Bibel etwas über Blumen? Sagt sie etwas über Tiere und so weiter? Bekommen wir vom Christentum her eine Beziehung zur schöpferischen Welt? Das ist die Frage. Man vergisst, dass die Bibel eine Quelle für die Kultur und Zivilisation und nicht nur für die Religion ist. Das heißt Religion hier im engeren Sinne. Es ist zu oft geleugnet worden, dass das Neue Testament vom Geist der hebräischen Bibel durchdrungen ist und den Stempel Moses trägt. Man hat den Reichtum dieser ethischen und ästhetischen Fundgrube außer Acht gelassen, obwohl sie größere Bewunderung als die klassische Kultur verdient. Gut, dass mal ein Professor das sagt, ja? Die biblische Kultur oder was die Bibel über Kultur sagt, ist mehr bewundernswert, als was das Griechentum geleistet hat. Hat man jemals begriffen, dass der Humanismus der Bibel weit über dem der griechisch-lateinischen Antike stand, für die Humanismus nur im negativen Sinne verstanden haben, wird dies vielleicht komisch oder falsch klingen. Humanismus als solches ist nicht schlecht. Es meint einfach, dass vom Menschen hier stark die Rede ist. Die Bibel kennt auch einen Humanismus, das heißt ein Menschenbild. Allerdings ist dieser Humanismus nicht getrennt vom Theismus. Ja? Wenn Humanismus getrennt wird von Theismus, dann natürlich ist es negativ. Das meint Flusser hier nicht. Hat man jemals begriffen, dass der Humanismus der Bibel weit über dem der griechisch-lateinischen Antike stand? Wir würden heute vielleicht sagen, das Menschenbild der Bibel überragt bei weitem das Menschenbild der griechischen Philosophen. Dies wird offenkundig, wenn man die zwei Hauptströmungen der Renaissance und ihren Einfluss auf die europäische Kultur betrachtet. Auf der einen Seite hat Italien einen gebildeten, aber amoralischen Menschen geformt. Amoralisch heißt nicht unmoralisch, heißt einen Menschen ohne Maßstäbe, dessen Humanismus sich in Wirklichkeit als unmenschlich erweist, weil nämlich ein Mensch nicht ohne Maßstäbe leben kann. Will er das, dann wird er, dann geht es zum Unmoralischen. Ja? Amoralität führt immer zu Unmoralität. Aber in einem Zwischenstadium kann es vielleicht so aussehen, als ob es unabhängig ist. Denn er führt zu demjenigen, ich muss wieder einen Zusammenhang. In Italien wurde ein amoralischer Mensch geformt, dessen Humanismus sich in Wirklichkeit als unmenschlich erweist, denn er führt zu demjenigen Nietzsches und bringt in Italien den Faschismus und in Deutschland den Nazismus hervor. Auf der anderen Seite geben sich Elemente biblischen Denkens im nordeuropäischen Humanismus zu erkennen, bei Erasmus und bei Thomas Morus. Die Ideen des Erasmus, die in bestimmten Strömungen der Reformation wiederkehren, führen aber zu Formen eines modernen Humanismus, der auch revolutionäre und atheistische Züge trägt. Leider hat er wahrscheinlich nicht eine besondere Beziehung zum neutestamentlichen Christentum und so fehlt hier die Erwähnung der biblischen Reformation von Luther her, und von den Täufern her, das würde dann mehr in der Mitte stehen. Er zeigt hier die zwei Strömungen, die von Italien, von der Renaissance herkommen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir das Bestiale in der Auswirkung, auf der anderen Seite haben wir den Atheismus, den Gebildeten, der aber auch dann seine Probleme hat und in das neuzeitige revolutionistische Denken mündet. Die Bibel ist nicht nur ein religiöses Zeugnis, sie ist ein lebendiger Quell moralischer und gesellschaftlicher Gesundheit. Dem Menschen der Bibel geht nichts ab, was dem Menschen eigen ist. Er tritt uns mit allen seinen Mängeln, allen seinen Fehlern, allen seinen Sünden entgegen. Wir sagen bewusst Sünden, denn diese Vorstellung war den Griechen unbekannt. Wie übrigens auch die Idee jeglicher Nächstenliebe nahezu unbekannt war. Wir nehmen das für selbstverständlich, ja? Da ist wieder der Einfluss des Christentums. Das war nicht immer so. Heute scheint die Zukunft der Welt von einer Renaissance der Bibel abzuhängen. Es gilt unter allen Umständen, zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zurückzukehren. Zum Geist der Bibel, der Mose inspirierte und beseelte. Schöne Worte, ja? Worte, die uns also mahnen. Das ist ein Grund, weshalb wir ein Problem haben, weil also vom Heidentum her schon Einflüsse immer da gewesen sind und eine Spannung auch innerhalb des Christentums bewirkten. Wir haben also eine gewisse Autonomie, sagen wir, eine gewisse Selbstständigkeit des weltlichen Bereiches, so dass man dann in der Entwicklung sprechen konnte von Natur und Gnade. Und zwischen diesen beiden war eine Kluft, so dass heute es schwer ist, für einen Weltmenschen an die Bibel zu denken oder an Christus und umgekehrt für einen Christen oft Zugang zu finden zum Alltäglichen. Es gibt manche Christen, die können nicht eine vernünftige Unterhaltung führen mit einem Nicht-Christen. Sie sind so, wenn sie in die Gemeinde kommen, da sind sie zu Hause mit Mitchristen, da können sie sprechen. Sie sind ja schließlich Christen, sie sind dort verankert, verwurzelt. Aber mit einem Nicht-Christen wissen sie nicht, wie umzugehen. Sie könnten sich das gar nicht vorstellen, mal ein ungläubiges Ehepaar, das vollkommen in der Welt lebt, einzuladen zu einem Abendessen, mit ihnen einen Abend zu verbringen. Oder mit ihnen zu einem Konzert zu gehen. Sie haben nicht den Bezug dazu. Sie wüssten nicht, worüber sie sprechen sollten. Und warum? Viele Christen benutzen die Welt, um zu evangelisieren. Sie finden dann die Fotografie oder das Bild gut, wenn es auf einen Einladezettel kommt, ja? Damit es attraktiv ist, ja? Also zu Dienstzwecken, ja? Zu evangelistischen Zwecken, aber alleine, ja? Darf man einmal ein Rembrandt-Bild einfach bewundern und warum? Sie haben nicht die Beziehung, sie könnten nicht ein vernünftiges Gespräch führen, weil sie nämlich nicht gelernt haben, den Wert des Weltlichen zu sehen im Lichte des Schöpfers. Für sie ist das Leben, wenn sie Paulus zitieren, Christus ist mein Leben, dann ist das ein enges Bild von Christus. Dann denken sie nur an den Erlöser und nicht an den Schöpfer Christus. Aber Paulus erinnert die kolossischen Christen daran, unser Erlöser ist der Schöpfer. Ja? Und wenn man das erkannt hat, dann kann man einmal es sich leisten, einen unbekehrten Menschen stehen zu lassen, wo er ist. Der Nichtchrist, der weiß intuitiv vom Wert seines Berufes, vom Wert der Dinge in der Welt. Da lebt er. Und wollen wir uns nicht täuschen, unsere nicht-christlichen Menschen, die achten die Welt nicht nur, weil sie dort, weil sie nicht zu Christus kommen wollen und weil sie in der Sünde leben wollen und nicht sich bekehren wollen. Sie achten die Welt und schätzen sie und leben für die Welt, weil sie einen gewissen positiven Wert darin sehen. Und wenn wir schon zweckmäßig denken wollen, dann könnten wir wenigstens so weit gehen und sagen, dieses kann ich bei meinem nichtchristlichen Freund akzeptieren. Ich darf also ein vernünftiges Gespräch führen über die Kunst, Musik oder visuelle Kunst. Ich kann also über den Wert eines Berufes sprechen. Ich kann über Politik sprechen. Warum? Weil diese Dinge Werte in sich selbst sind. Und wenn ich also ein Gespräch führen kann mit einem nichtchristlichen Menschen und ich kann ihm zeigen, dass seine Auffassungen nicht immer ganz falsch sind, dann wird er anfangen, mich zu erkennen, anzuerkennen. Und dann wird er sagen, das ist ja ein vernünftiger Mensch, ja? Denn er weiß intuitiv, es ist richtig. Und wenn er merkt, ich finde es auch richtig, dann wird er das Vertrauen in mein Verständnis von Weltwerten, dieses Vertrauen wird er dann übertragen oder tendieren zu übertragen. Es wird leichter sein, mich als ganzen Menschen anzunehmen und somit auch meine christliche Seite. Und dann wird er anfangen zu sehen, ja, vielleicht ist auch an dem Christentum dieses Menschen etwas. Denn wenn er in einer Person die zwei Welten verbinden kann, dann frage ich mich, ob auch in der anderen Welt, in der geistlichen, ob daran etwas ist, da wo ich etwas zu gewinnen habe. Und so können wir, auch wenn wir nur zweckmäßig denken wollen, hier ein Zeugnis sehen, eine Zeugnismöglichkeit. Aber zurück zur Geschichte. Manche von den Problemen, die wir als evangelikalen Christen haben, die haben wir geerbt von den Nordamerikanern, weil der Einfluss nach dem Zweiten Weltkrieg ja von dort her sehr stark gewesen ist. Und wir haben also nicht nur in der Wissenschaft und Technik manches von dort her, sondern auch von der Politik und auch im Christentum. Und wir erben manche von den Problemen, die dort gewesen sind. Und deshalb hilft es uns, wenn wir die Problematik der nordamerikanischen christlichen Geschichte etwas kennen. Es ist nämlich so, in den Anfangszeiten, von Anfang her, laufen zwei Ströme nebeneinander in der nordamerikanischen Geschichte, besonders in der amerikanischen, das heißt der von USA. Kanada ist jünger als Nationalgebilde. Da haben wir das atheistische Gedankengut beziehungsweise das französisch-revolutionäre. Das sehen wir ganz stark in der Frühzeit bei Thomas Paine und einigen anderen. Aber das Erbe der Pilger geht weiter und wir haben sehr viele Bibelgläubige Auswanderer von Europa, die wandern dort ein und evangelisieren. Die Methodisten werden sehr stark evangelisieren. Dann auch der Einfluss der Brüderkreise aus England ist sehr stark. Nicht direkt, aber indirekt im Schrifttum. Und durchsäuert im positiven Sinne sehr viel von der nordamerikanischen Theologie. Sodass das christliche Denken sich sehr stark ausbreitet. Aber sie haben immer noch das atheistische Gedankengut, das auch da ist. Und ein Europäer kann Amerika nicht verstehen, wenn er dieses nicht weiß. Die Geschichte von Amerika ist gekennzeichnet von den Wogen der Spannung zwischen diesen zwei. Mal sehen sie, und das will sich hier und da auch bei den Parteien niederlassen. Aber es ist nie so, dass eine Partei ganz vom einen oder vom anderen gekennzeichnet ist. Eine Zeit lang haben sie mehr das Intellektuelle, beziehungsweise das, ich muss noch sagen, dass die Universitäten mit der Zeit dann sehr stark unter den Einfluss des Atheismus kamen. Und so kam eine Kluft zwischen Kirchen und Universitäten. Und da die Politiker zum großen Teil von den Universitäten kamen, kam dieser Einfluss auch in die Politik hinein. Früher hatten sie christliche Politiker, Menschen, die wirklich in der Kirche standen. Abraham Lincoln zum Beispiel entwickelt sich mit der Zeit, er war am Anfang noch schwach, aber mit der Zeit entwickelt er sich doch ziemlich stark im positiven Sinne, was seine Beziehung zu Christus betrifft. Aber später haben sie Präsidenten und Männer in der Regierung, die achristlich sind, beziehungsweise vielleicht auch hier und da antichristlich, das vielleicht doch weniger. Heute, in den letzten Jahren, ist die sogenannte Moral Majority wieder aufgekommen und so ist der christliche Einfluss wieder da gewesen. Aber es war eine Zeit, Anfang dieses Jahrhunderts, wo die rationalistischen Christen, das heißt die sogenannten Modernisten, die an die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift zweifelten und so weiter, das waren Theologen aus den großen Kirchen, aus dem methodistischen Kreis und so weiter. Die methodistische Kirche in Amerika hat sich sehr, sehr stark zum Schlechten hin entwickelt. Sie hatten dort einmal einen Bischof, der praktisch Atheist war. Das weiß man in Europa, glaube ich, nicht. Das waren sehr traurige Zustände. Und dann haben sich diese Leute aber sehr stark mit der Nächstenliebe befasst. Und für sie war Jesus Christus ein Beispiel, ein Muster, nach dem man leben sollte. Er war nicht Erlöser, er war ein gutes Beispiel für uns im moralischen Sinne, im ethischen Sinne, im weltlichen Sinne. Als diese Leute sich stärker mit dem diesseitigen Leben befassten oder begannen zu befassen, gleichzeitig ein Kampf da sich entwickelte bei den Presbyterianern und auch bei den Baptisten gegen dieses modernistische oder kritische, bibelkritische Denken, dann haben sich diese Leute, die wollten dann zurück zum Fundament der Heiligen Schrift und deshalb nannte man sie Fundamentalisten. Das waren einfach Menschen, die zurück zur Bibel wollten. Weil sie sich nun gegen die unbiblische Theologie dieser Leute wandten, haben sie mit der Zeit auch die positiven Anliegen der bibelkritischen Leute, haben sie auch diese abgelehnt. Und es entstand etwas Wesensfremdes. Das war früher nämlich nicht da gewesen. Denn es waren von England her und auch in Nordamerika die bibelgläubigen Christen gewesen, die die großen karitativen Werke aufgebaut hatten. Man denke nur an die Abschaffung der Sklaverei von Shaftesbury und anderen. Ja. Das waren Leute, und Wesley, was Wesley gegen die Sklaverei gesagt hat, der hat kein Blatt vor den Mund genommen. Das hat seine Einflüsse gehabt. In einem Zeitraum, dem Zeitraum eines Lebens von Wesley, hat sich die Lage gewandt um 180 Grad im weltlichen Leben in England. Unglaublich. Wenn man die Gelegenheit hat, den Film von John Wesley sich anzusehen, das ist schon sehenswert. Er ist nicht mehr so technisch der Beste, weil er schon alt ist. Aber das Thema ist doch schon gut. Aber jetzt in den 20er Jahren besonders hat sich etwas Negatives im Fundamentalismus entwickelt. Nämlich das Ablehnen der biblischen Botschaft über die Diesseitigkeit. Und so ist der Fundamentalismus sehr stark missionarisch und evangelistisch geworden. Und da hört es dann auf. Und er weiß nicht mehr viel zu sagen über die Kunst, über die Politik und so weiter. Als dann aber die Tragödie in der amerikanischen, gestempelt durch das eine Wort Watergate, kam, da natürlich haben sie gemerkt, jetzt muss etwas getan werden. Und weil genügend Christen da waren, konnte auch sehr bald etwas geschehen und so entstand die Moral Majority. Und in kurzer Zeit konnte ein einfacher Baptistenprediger wie Falwell zu einer nationalen Persönlichkeit werden. Das ist etwas Neues. Man ringt also. Und heute, besonders seit Lausanne 74, seit diesem Missionskongress, ringt man in fundamentalistischen Kreisen. Billy Graham will so eine Art Brücke sein zwischen dem Guten im Fundamentalismus und dem Guten in der bibelkritischen, im bibelkritischen Lager. Deshalb auch die Gefahren bei Billy Graham, die nicht alle verarbeitet sind, weil Billy Graham selbst nicht eigentlich ein Theologe ist. Und er hat auch nicht immer die besten Berater gehabt, leider. Also von dort her kommen einige Probleme. Das kommt auf, von dem zehren wir auch in unserem Evangelikalismus. Uns fehlt also auch hier gewissermaßen eine biblische Schau von unserer Beziehung zur Welt. Ein weiterer Einfluss ist der, vielleicht soll ich sagen, durch die Kriege ist das Endzeitliche wieder sehr stark ins Bewusstsein gerückt worden und auch durch einige andere Einflüsse. Und es ist wieder neu verkündet worden in Evangelisationen und Bibelkonferenzen, in den Gemeinden und so weiter. Immer wieder hieß es, Jesus kommt bald, machen wir uns bereit. Und diese Botschaft wurde so klar verkündet und so stark, dass das dann zur Folge hatte, ja, wenn Jesus Christus bald kommt, dann wird er schon die Angelegenheiten, was hier jetzt schiefgelaufen ist, das wird er dann schon machen, ja. Und der Christ braucht also dann nicht mehr viel für diese Welt zu tun. Das ist indirekt dann die Folge. Und so haben fundamentalistische Christen von daher nicht mehr die Motivation gehabt und den Beweggrund gehabt, viel noch zu unternehmen, um die Welt zu verwandeln, als um mehr lebenswert zu sein, dass es sich lohnt, hier in dieser Welt zu leben, weil man hier sowieso nicht mehr lange ist. Ja? Ich komme zu einem weiteren Abschnitt. Das waren die Gründe für unser Problem. Jetzt will ich hinweisen auf den Zusammenhang des Problems. Das will ich etwas kürzen. Wenn wir den Zusammenhang unseres Themas sehen, dann glaube ich, hilft es uns, es besser zu verstehen. Ich will zunächst von der Schöpfungsgeschichte her etwas sagen. Da sind wir sehr nahe bei dem Entstehen unseres Auftrages. Aus der Schöpfungszeit lernen wir etwas. Am Anfang, als Gott die Welt schuf, heißt es in der Schöpfungsgeschichte, Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und es war gut. Das war vor dem Sündenfall von 1. Mose 3. 1. Mose 1 und 2, alles ist vollkommen. Die Tiere sind vollkommen, die Himmelswelt ist vollkommen, die Landschaft ist vollkommen, der Mensch ist vollkommen. Alles ist richtig in Ordnung, so sollte es sein und so ist es auch, wie es sein sollte. Es war gut heißt, es war vollkommen. Nichts daran auszusetzen. Kein Tod. Kein Tier tötet ein anderes. Kein Mensch tötet ein Tier. Keine Spannungen. Man nimmt von den Pflanzen und isst, aber das nennt man nicht Tod im biblischen Sinne. Eine Pflanze stirbt nicht in der Bibel in dem Sinne. Sie wird genossen, was stirbt, muss eine Seele haben. Und nach der Bibel hat ein Tier eine Seele, das heißt, es hat Leben. Es unterscheidet sich von einer Pflanze in einem gewissen Maße. Heute in der Naturwissenschaft sehen wir da, ist es schwer, eine Grenze zu sehen, das weiß ich. Aber halten wir einmal fest, zunächst von der Bibel her, dass es einen Unterschied gibt zwischen Tierwelt und Pflanzenwelt, und dann wird es etwas einfacher. Der Tod ist etwas, das den Bereich der Natur betrifft, der Seele hat. Und das ist die Tierwelt, einschließlich die Vogelwelt und der Mensch. Da ist kein Tod. Kein Tier stirbt, kein Mensch stirbt. Alles ist gut am Anfang. Die Schöpfung, die Gott geschaffen hat, ist so dann aufzuteilen in zwei Bereiche. Gott hat eine materielle Welt geschaffen und eine geistige Welt. Zum Teil überlappen sie, das heißt, überschneiden sie sich. Es gibt Wesen, die sind nur materiell. Obwohl Tiere Leben haben, haben sie doch nicht Geister, das heißt, sie sind nicht als geistige Wesen zu betrachten. Der Mensch hat einen Geist. Er hat nicht nur Leben, er hat einen Geist, der lebt. Da überlappen diese zwei Welten. Aber auch nur da. Der Mensch ist das einzige Wesen, das in beiden Welten lebt. In der materiellen und in der geistigen Welt. Und in jeder Zeit hat der Mensch noch offene Augen für die geistige Welt. Er sieht sie. Er kann in seine Frau hineinsehen, Adam. Und die Frau kann in Adam hineinschauen. Sie kann in seinen Geist hineinschauen. Man kann mit Gott umgehen. Man weiß um seine Gegenwart. Man hat Augen für die geistige Welt. Gott hat auch die Engel geschaffen. Und die sind in jener Zeit gut. Am Anfang. Wir wissen nicht genau, wann die bösen Engel entstanden sind. Sie sind gute Engel, die dann abgefallen sind. Sie sind nicht Neuschöpfungen. Sie sind nicht etwas Separates, sondern sie kommen von den guten Engeln her. Und ein Teil der guten Engel sind einfach gefallen und zu bösen Wesen geworden. Das geschah irgendwo zwischen Erschaffung der Engel und dem Fall des Menschen. Wir wissen nicht genau wann. Die Bibel sagt zu wenig darüber. Also es gibt eine geistige Welt, Gott und die Engel, und es gibt eine materielle Welt. Und beim Menschen überlappen sie. Das heißt, der Mensch ist beides, materiell und geistlich. Es gibt in dieser Welt des Anfanges eine Herrschaftsstruktur. Gott ist der Herrscher der ganzen Welt. Er hat sie gemacht, ihm gehört sie, er verfügt darüber. Aber er hat den Menschen in seinem Bilde geschaffen, und zu seinem Bilde, das heißt, um ein Bild von ihm zu sein. Und der Mensch ist also der Herrscher des Geschaffenen, besonders der Erde. Er soll in der Welt Gott gleichsam vertreten. Er ist dort also der Herrscher. Aber er darf nicht autonom herrschen. Er steht unter der Herrschaft Gottes, und im Zeichen dieser Untertänigkeit herrscht er also. Also als ein Verantwortungsvoller. Er hat zu antworten, wenn Gott fragt. Er hat sich zu stellen. Der Mensch bleibt in 1. Mose 1 unter der Herrschaft Gottes, dessen Ziel den Menschen in seiner Aufgabenserfüllung bestimmt. Das heißt, was Gott mit der Welt will, das muss der Mensch berücksichtigen in seiner Herrschaft. Er darf nur die Ziele Gottes durchführen in seiner Herrschaft. Dann aber kommt das traurige Kapitel 3 in 1. Mose. Der Mensch fällt in Sünde. Er hört auf den Feind Gottes und es tritt eine Kluft ein. Durch den Fall in die Sünde tritt eine Änderung in die Herrschaftsstruktur ein. Der Mensch und ein Teil der Geister lehnen sich gegen die Herrschaft Gottes auf. Gott sagt Nein und der Mensch sagt plötzlich Ja. Nein, nicht essen. Und der Mensch isst dennoch. Er sagt, ja, ich werde essen. So entsteht eine Kluft zwischen Mensch und Gott. Aber Gott dankt nicht ab. Das vergessen wir oft. Die Welt ist also nicht ganz böse, beziehungsweise es ist noch nicht aus. Gott bleibt, auch wenn ein Teil der Menschheit sich aufgelehnt hat. Gott bleibt Herr im Lande, er bleibt König, er bleibt Gott dieser Welt. Der Mensch ist aber in seiner Loyalität getrennt, gespalten. Er weiß nicht, er schwankt also hin und her. Mal hört er auf Gott, trotz seiner Sündhaftigkeit. Mal hört er auf Satan. Mal hört er nur auf sich selbst. Er selbst will König sein. Er ist also gespalten in seiner Loyalität. Jetzt kommt etwas, das wir berücksichtigen müssen bei unserem Thema, die Beziehung des Christen zu seiner Umwelt. Nach dem Sündenfall geschieht etwas Einschneidendes in der Geschichte der Schöpfung. Vor dem hat zum Beispiel der Löwe nur Gras gefressen, ja? Nur Vegetation. Nachher frisst er Fleisch. Es ist eine Veränderung eingetreten in seinem Magen. Es ist eine Veränderung eingetreten in der Natur selbst. Plötzlich werden die Blätter an den Bäumen gelb. Weil Gott immer noch Herrscher ist, wird in diesem Tod oder bleibt in diesem Tod eine gewisse Schönheit. Das heißt, eine Verheißung auf etwas anderes. Es ist nicht alles böse. Aber ein Tod ist eingetreten. Ein Riss geht durch die Schöpfung. Paulus spricht davon in Römer 8. Er sagt, dass jetzt ein Seufzen durch die Natur geht. Es geht ein Tod durch die Natur. Tod in der Vegetation. Es stirbt jetzt die Natur wirklich. Es geht ein Riss durch das Verhältnis Mensch und Tier. Es geht ein Riss durch die Tierwelt hindurch. Ein Tier bekämpft das andere. Es geht ein Riss durch die Menschheit. Ein Mensch bekämpft den anderen. Sogar in der Ehe werden Wände aufgebaut. Die Blätter sind eine Form von Wand, die aufgebaut werden zwischen den beiden. Es ist eine Wand zwischen Mensch und Gott. Man flieht. Der Baum wird zu einer Wand. Der Baum, hinter dem Adam sich versteckt, wird zu einer Wand zwischen Mensch und Gott. Ja, der Mensch ist blind geworden.